Henry Nouwen hat es so richtig zu etwas gebracht. Er studierte Theologie und Philosophie in Den Haag und hat promoviert nach seiner Priesterweihe in Theologie. Er war an verschiedenen Universitäten Gastdozent. Er kam sehr, sehr viel rum, vor allem an den Universitäten in Amerika. Er lehrte und forschte an der Yale University, also einer der renommiertesten Universitäten der USA. Und zwar auf den Gebieten Mystik, Spiritualität und Pastoralpsychologie. Er schrieb über 40 Bücher und nach seinem Tod wurden etwa nochmal so viele Bücher von ihm veröffentlicht, die er bis dahin noch nicht veröffentlicht hatte. Er war ein international sehr, sehr gefragter Redner. Mein Opa würde sagen, er war so ein richtiges Käpsele. Der hat's geschafft. Das ist ein Mann, dem ich mit Ehrfurcht begegne. Ein beeindruckender Mann, vor allem weil er bei seinem ganzen Einfluss, den er hatte, bei seiner Stellung, seinem Ansehen, seiner Bedeutung tatsächlich ganz bodenständig blieb. Und schließlich kam er auf den Höhepunkt seiner Karriere. Er wurde Professor der Harvard University. Die ist zusammen mit Oxford die beste Universität der Welt. Und dann, auf dem Höhepunkt seiner Karriere, kündigt er seine Stelle als Harvard-Professor und entschließt sich, da wegzuziehen und mit Menschen mit geistiger Behinderung zusammenzuziehen in einem Arche-Projekt. Er lebt bis an sein Lebensende mit geistig behinderten Menschen zusammen und ist einfach für sie da. Lebt mit ihnen, mit Menschen zusammen, die keines seiner berühmten Bücher kannten, die keinen seiner erfolgreichen Vorträge gehört hatten. Dort war er nicht dieser erhabene Harvard-Professor, sondern er war einfach nur Henry. Und das, was er da 10 Jahre lang getan hat, bis zu seinem Tod, einfach mit geistig behinderten Menschen zusammenzuleben und ihnen zu dienen, das war in den Augen der Welt, ja, wenig bedeutend, wenig eindrucksvoll. Das ist keine besondere Leistung, das kann jeder Sozialarbeiter genauso gut tun. Wieso hat Nouwen das gemacht? Ist er einfach so ein gewöhnlicher Aussteiger, der halt irgendwie, keine Ahnung, vielleicht unter Burnout gelitten hat oder dem einfach seine Erfolge über Kopf gestiegen sind und der da raus wollte? Ich glaube, es war ein anderer Grund. Ich habe in den letzten Wochen eins seiner Bücher gelesen und ich möchte euch heute in dieser Predigt mit hineinnehmen in seine Überlegungen. Ein Satz hat mich so richtig gepackt und er bewegte mich noch heute. Er schreibt, das spirituelle Leben ist das Leben des Geistes Christi in uns. Ein Leben, das uns dazu befreit, stark zu sein, während wir schwach sind. Frei zu sein, während wir gefangen gehalten werden. Voll Freude zu sein, während wir Schmerzen leiden. Reich zu sein, während wir arm sind. Ich glaube, es war sein Leben mit dem Geist Christi, das Nouwen dazu veranlasst hat, seine Karriere zu beenden. Er hat etwas gefunden, das ihm aller Ruhm, alles Ansehen, sein richtiger Erfolg, seine Bedeutung als wichtiger Mann nicht geben konnten. Stark zu sein, während wir schwach sind. Frei zu sein, während wir gefangen sind. Voll Freude zu sein, während wir Schmerzen leiden. Und ein solches Leben fasziniert mich. Und ich bin noch lange nicht da angekommen von dem, was Henry hier schreibt. Ich bin tendenziell eher ein unzufriedener Mensch. Ich wünsche meistens das, was ich gerade nicht habe. Und ich sehne mich, oder ich sehe in seinen Worten eine tiefere Weisheit, die mich irgendwie diesem Geheimnis Gottes näher bringt. Was heißt es, mit Jesu Geist zu leben? Darum soll es heute gehen. Ich möchte euch da in seine Überlegungen mit reinnehmen. Tim meinte zu mir, Manuel, heute predige was Ermutigendes, was Aufbauendes. Und dieser Bitte komme ich gerne nach. Ja, wir hatten jetzt die letzten 6 Wochen ein bisschen vielleicht Anstrengung. 42 Tage Leben für meine Freunde. Also muss ich ja für jemand anderen leben. Das ist ein bisschen anstrengend. Wir haben viele Appelle gehört. Ja, wir sollen uns in unsere Freunde investieren. Wir sollen uns an ihrem Leben interessieren. Wir sollen ihnen Gutes tun. Wir sollen ihnen von Jesus erzählen, sie einladen, Interesse zeigen. Das war intensiv und gut, aber jetzt ist auch mal wieder gut. die 42-Tage-Aktion ist rum. Jetzt, natürlich leben wir nach den 42 Tagen immer noch für unsere Freunde, das ist ja klar. Aber jetzt brauche ich auch mal wieder was für mich. So, um meine Seele baumeln zu lassen. Um mal wieder neu aufzutanken, neu erfrischt zu werden mit einem Kaltgetränk deiner Wahl. So eine Predigt wird es heute. Aber das wird nur so eine Streiche mir die Seele Predigt, wenn du sie auch so hörst. Weil ich werde ein paar Dinge sagen, die auf den ersten Blick, glaube ich, ein bisschen herausfordernd sind. Die sich auf den ersten Blick überhaupt nicht so anhören wie Seele streicheln lassen. Und die das Potenzial haben, dass es dir auf deinem Stuhl ungemütlich wird. Und deshalb lade ich dich ein, eine wichtige Einladung, diese Predigt bewusst nicht auf deinem Appellohr zu hören. Da gibt es also Leute, die haben so ein Appellohr und die, alles, was du ihnen sagst, hören sie mit diesem Ohr. Und ich möchte dich bitten und einladen, heute mal dieses Ohr einfach zuzuhalten, innerlich, wenn du willst, und dieses Ohr zu verwenden, dein Nicht-Appellohr. Es geht heute absolut nicht darum, dass du mal wieder zu wenig betest, dass du zu wenig geistlich bist, dass du ungenügend bist, dass du, keine Ahnung, der Sünde zu viel Raum lässt oder irgendwas. Darum geht es heute in dieser Predigt nicht, sondern höre diese Predigt als ein wunderschönes Bild, das Jesus dir vor Augen malt. Jesus will deine Seele nicht nur streicheln, der will dich nicht nur erfrischen mit einem Kaltgetränk deiner Wahl, er will deiner Seele, glaube ich, bin ich zutiefst und überzeugt, tiefen und echten Frieden und echte Freude schenken. Und er will sie frei machen. Wie macht Jesus das? Der Titel meiner Predigt lautet Christi Weg nach unten und seine Berufung, unsere Berufung, ihm zu folgen. Tim hat die letzten zwei Sonntage schon diese Frage gestellt, was erwartest du? Was erwartest du von deinem Leben? Was erwartest du von dir selbst? Was erwartest du vielleicht von Gott, was er in deinem Leben tun soll als nächstes? Was erwartest du von deiner Gottesbeziehung? Was erwartest du vielleicht von deiner Gemeinde? Wie soll sie sich entwickeln in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, Jahren? Was erwartest du von deiner Familie, von deinen Kindern, deinem Partner, deinem Chef, deinen Angestellten, von Deutschland, von der Regierung, der Wirtschaft, Europa? Was erwartest du? Die meisten Menschen in unserer Gesellschaft, die erwarten, dass es aufwärts geht. Immer bergauf. Es wird besser werden. Es wird schöner werden. Es wird wachsen werden. Es wird mehr werden. Unsere Karriere, unsere Gemeinde, unsere Familie, unsere Wirtschaft, unser ganzes Leben, es soll besser werden. In unserer Kultur sind wir so sehr mit dieser Aufstiegsorientierung geprägt, dass es uns schon falsch vorkommt, nicht zu erwarten, dass es bergauf geht. Stillstand ist Rückschritt, habe ich so oft in der Schule gelernt. Alles muss besser, schöner, krasser, höher, weiter, schneller werden. Und auch als Christen, wenn wir heute in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur leben, dürfen wir nicht anders denken. Natürlich muss die Gemeinde wachsen. Das ist gar keine Frage. Das Reich Gottes ist ja wie ein Senfkorn, sagt Jesus. Ganz klein und dann wird es wachsen und zu einem großen Baum werden. Es wird wachsen. Alles geht nach oben. Unsere Gottesbeziehung, klar, die soll wachsen. Das ist, wir wollen mehr beten, mehr Bibel lesen, mehr Gott erleben, mehr Wunder erleben. Jesus hat seinen Jüngern doch gesagt. Er hat ihnen gesagt, hey, ihr werdet noch größere Dinge tun als ich. Größer. Sich nicht an dieser Aufstiegsorientierung zu beteiligen, das fühlt sich schon fast so an wie Sünde. Das ist doch Kleinglaube. Gott sagt uns doch seinen Segen zu. Er gibt es uns doch gerne. Er sagt, dass er uns mehr liebt, als eine Mutter, als ein Vater uns lieben können. Und wenn Gott schon seinen einzigen Sohn für uns hingibt, dass er am Kreuz stirbt, wie könnte er damit uns nicht alles schenken? Das ist so ein Bibelvers. Unser Leben mit Gott muss doch jetzt so durch die Decke gehen. Was erwartest du? Es wird gut werden. Es wird besser werden. Schöner, abenteuerlicher, tiefer, intensiver, liebevoller, fröhlicher. Unsere Erwartungen, unsere Wünsche, unsere Hoffnungen, die gehen hoch hinaus. Und jetzt komme ich mit einem Predigttitel, der lautet Christi Weg nach unten und unsere Berufung, ihm zu folgen. Das, was Gott tut, das richtet sich radikal gegen die Philosophie der Aufstiegsorientierung. Das große Paradox, das uns die Bibel offenbart, das heißt, wirklich und vollständig frei und glücklich wirst du nur auf dem Weg nach unten. Der göttliche Weg ist der Weg nach unten. Im Philipperbrief lesen wir das, dass Jesus selbst diesen Weg nach unten geht. Da steht, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Der von Anfang an bei Gott war, Gott selbst, offenbart sich als ein hilfloses kleines Kind, als ein Flüchtling in Ägypten. Gehorsam als Jugendlicher, völlig unauffällig als Erwachsener. Macht er irgendwie den Job seines Vaters, Schreiner, Tischler. Er offenbart sich dann als ein bußfertiger Anhänger von Johannes dem Täufer, lässt sich selbst taufen und als Prediger in Galiläa, so eine völlig unbedeutende Provinz in Israel, und Israel war schon ein völlig unbedeutendes Land im Römischen Reich, sammelt er sich eine Jüngerschar von einfachen Fischern. Er war ein Mensch, bekannt als ein Mensch, der mit Sündern zusammenaß, mit Fremden sprach, mit denen man eigentlich nicht gesprochen hat. Er war ein Außenseiter, er war behandelt als ein Krimineller, er galt als eine Bedrohung für sein Volk. Und ja, es gab Leute, die wollten ihn zum König machen. Manche seiner Jünger dachten, nee, der hat so eine Ausstrahlung, der macht doch so krasse Dinge, komm, der kann richtig Macht ausüben, wir machen ihn jetzt zum König. Er wird doch der sein, der jetzt das Römische Reich ablöst und das Israel wieder befreit. Aber Jesus hat immer Nein gesagt. Nee. Und hat auf den Weg nach unten verwiesen. Hat gesagt, der Menschensohn wird leiden müssen. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken muss? Das hat Jesus gesagt. Jesu Weg führte ihn von Macht zu Machtlosigkeit, von Stärke zu Schwäche, von Ehre zu Schande. Das ganze Leben von Jesus war ein Leben, das sich jeder Aufstiegsorientierung, jedem Weg nach oben widersetzte. Und das nicht, weil Jesus halt einfach ein Loser war, weil er es halt einfach nicht gepackt hat in der Gesellschaft mit lauter Aufsteigern, da ist er einfach nicht gegen angekommen und dann, gut, versucht er irgendwas Besonderes und geht halt in die andere Richtung. Nee, Gott hat diesen Weg nach unten von Anfang an geplant. Es ist der Weg, der unsere Erlösung bewirkt, dieses göttliche Geheimnis. Und Jesus hat es vollbracht. Das sagt er am Kreuz. Er hat das Ziel vollendet. Jesus hat es seinen Jüngern nach seiner Auferstehung selbst gesagt. Er sagt ihnen, musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Und damit stellt Jesus die Welt, wie wir sie kennen, mit den Werten, so wie wir gestrickt sind, wie die ganze Welt funktioniert, die Gesellschaft, unsere Kultur, stellt er sie vollkommen auf den Kopf. Das passt zu gar nichts, was wir kennen. Für die Juden ist es eine maßlose Gotteslästerung, für die Griechen ist es völliger Quatsch. Unsere Gesellschaft, die tickt genau andersherum. Der Weg muss nach oben führen. Alles andere ist falsch rum. Und genauso sind auch unsere Erwartungen an ein Leben mit Jesus. Jesus soll uns helfen auf unserem Weg nach oben, damit es besser wird und schöner wird und liebevoller und glücklicher. Aber Jesus lässt wenig Zweifel daran, dass der Weg, den er lebte, auch der Weg ist, den er denen anbietet, die ihm nachfolgen. Ich muss euch diese Sätze jetzt sagen. Er sagt zu ihnen, der Jünger steht nicht über seinem Meister und ein Diener nicht über seinem Herrn. Und solche Sätze haut Jesus nicht nur einmal raus, sondern immer mehr wieder. Mit großer Hartnäckigkeit verweist er sie auf den Weg nach unten. Ich habe noch einen. Wer unter euch groß sein will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, der soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Der Weg nach unten ist der Weg des Kreuzes. Noch einen. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Wer sein Leben gefunden hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Christen sind Menschen, die Jesus auf seinem Weg nach unten folgen. Und das hört sich jetzt erstmal nicht an wie so eine Seele zum Predigt baumeln lassen. Jesus haut hier Sachen raus, die radikal die Vorannahmen unserer aufstiegsorientierten Gesellschaft untergraben. Das ist irritierend, beunruhigend und das ist damit eigentlich genau das Gegenteil von Seele streicheln. Und deswegen habe ich das eingangs gesagt, euch dazu eingeladen. Hört diese Sätze. Ab und zu könnt ihr sie so hören, aber hört sie heute nicht auf eurem Appellohr. Sondern ich hoffe, dass wir, ich und ihr, die Schönheit und die Freiheit erblicken können, die der Weg nach unten offenbart. Ich möchte an dieser Stelle Henry Nouwen einmal zitieren. Er sagt nämlich, schreibt es in dem Buch, was ich gelesen habe, irgendwo tief in unserem Herzen wissen wir bereits, dass Erfolg, Ruhm, Einfluss, Macht und Geld uns nicht die innere Freude und den inneren Frieden schenken, die wir begehren. Irgendwo können wir einen gewissen Neid auf die Menschen spüren, die alle falschen Begehrlichkeiten abgeworfen und eine tiefere Erfüllung in ihrer Beziehung mit Gott gefunden haben. Ja, manchmal können wir den Geschmack dieser geheimnisvollen Freude erahnen, wenn wir auf das Lächeln derer schauen, die nichts mehr zu verlieren haben. Dann beginnen wir zu verstehen, dass der Weg nach unten keine Straße in die Hölle ist, sondern in den Himmel führt. Diese Erfahrung hilft uns, die Tatsache anzuerkennen, dass es die Armen sind, die im Reich Gottes zu Boten der guten Nachricht werden. Diese Einsicht und Erkenntnis offenbart, dass etwas in uns bereits dem Weg nach oben misstraut. Und dennoch bleibt die radikale Antwort von Jesus ein Schock für uns. Wir sind ja bereit zuzustimmen, dass wir die Armen nicht übergehen sollen, ja, dass wir ihnen unsere guten Gaben mit ihnen teilen sollen, dass wir die weniger vom Glück begünstigt sind und dass wir etwas von unserem Überfluss abgeben sollen an die, die es einfach nicht geschafft haben. Aber sind wir bereit zu bekennen, dass die, die wir nicht übergehen sollen, die, die weniger begünstigt sind, die es nicht geschafft haben, in Wirklichkeit die Gesegneten im Reich Gottes sind? Diejenigen, die uns auf den Weg nach unten rufen, so wie es Jesus getan hat? Das alles mag düster und bedrückend klingen. Bevor wir nicht zu der Erkenntnis kommen, dass die Nachfolge Jesu auf dem Weg nach unten bedeutet, Zutritt in ein neues Leben zu finden. In das Leben des Geistes, der Jesus selbst bewegt hat. Und dieses neue Leben, das Leben des Geistes, ist das, von dem ich eingangs sprach. Dieses Leben. Reich zu sein, während ich arm bin. Voll Freude zu sein, während ich Schmerzen habe. Frei zu sein, während ich gefangen bin. Stark zu sein, während ich schwach bin. Und wisst ihr, genau so sieht mein Leben doch aus. Ja, ich habe oft Schmerzen. Ich habe ständig Kopfschmerzen, die mir die Freude rauben. Und ich habe viele Dinge, die mir im Leben die Freude rauben. Ich habe seelische Schmerzen über zum Himmel schreiendes Unrecht, das ich mit ansehen muss. Und ja, ich bin gefangen in vielen Dingen. Ich bin gefangen in Erwartungen, die Menschen an mich haben, die ich gerne erfüllen will. Ich bin gefangen in meinen eigenen Erwartungen. Ich bin gefangen in Konventionen dieser Gesellschaft, wo ich nicht einfach über meinen eigenen Schatten springen kann. Ja, ich bin gerne eindrucksvoll, ich bin gerne bedeutungsvoll. Ich möchte, dass die Leute das über mich denken, dass sie zu mir aufschauen. Und ja, ich bin oft schwach. Und in Deutschland gelte ich sogar als finanziell arm. Fühle mich jetzt nicht so, keine Angst, braucht mir kein Geld geben. Aber ich bin auch arm in vielen, vielen anderen Dingen. Ich bin arm an Liebe und ich bin arm an Glauben. So kommt es mir vor. Und ich habe auch schon die leise Ahnung, manchmal sogar die starke Vermutung, dass mich der Weg nach oben, einfach nur dafür zu kämpfen, dass es besser wird, schöner wird, größer wird, mehr wird, dass das ein endloser Weg ist, auf dem ich nie ans Ziel gelangen werde. Weil es geht immer noch besser und immer noch höher und immer noch weiter. Ich glaube, dass ich wirklichen Frieden und wirkliche Freude nicht dadurch finden kann, immer mehr nach oben zu gehen. Und ich glaube, so wie es mir geht, geht es vielen Menschen, wenn nicht gar den meisten. Viele leiden unter dem Druck, den diese Aufstiegsorientierung in unserer Gesellschaft mit sich bringt. Dass es dir schlecht geht, will niemand hören. Kannst deinem Arzt erzählen oder deinem Therapeuten. Interessiert mich nicht. Du sollst fröhlich sein, witzig, cool. Du sollst liebevoll zu deinen Kindern sein, interessant, ein Vorbild. Du sollst stark sein, intelligent sein, schön, gesund, erfolgreich. Das will ich wählen. Und dieser Druck kommt von den Eltern, der kommt von den Lehrern, der kommt von deinem Chef, von den sozialen Medien, den Filmen, die du schaust und sogar von deinen eigenen Freunden. Und am schlimmsten leiden wir aber, glaube ich, unter dem Druck, den wir selbst uns machen. Wir wollen bedeutungsvoll sein, wir wollen eindrucksvoll sein, wir wollen einflussreich sein. Und an diesem Erwartungsdruck sind schon viele Menschen zerbrochen. Daran sind Familien schon kaputt gegangen, Beziehungen daran zerbrochen, vor allem Eltern-Kind-Beziehungen kaputt gegangen, wenn die Eltern von den Kindern erwarten, das und das. Menschen kommen in den beruflichen Burnout. Und diejenigen, die den Leidensdruck spüren, die wollen gerne ausbrechen. Ausbrechen aus diesem Gesellschaftssystem. Und wie komme ich jetzt zu diesem Leben, das ich so faszinierend finde, was Henry Nouwen hier sagt und beschreibt? Wie komme ich dazu? Zu so einem Leben, das eben nicht mehr unter dem Zwang der Aufstiegsorientierung unterworfen ist. Was heißt es, Jesus auf seinem Weg nach unten nachzufolgen? Manche Leute meinen, dass Jesus nachzufolgen heißen würde, Jesus nachzuahmen. Also inspiriert zu sein von dem, was Jesus gesagt hat, von dem, was Jesus getan hat. Und dann würdest du uns in jeder Situation fragen, was würde Jesus jetzt tun? Und dann so zu handeln wie Jesus. Ich glaube allerdings, dass es fatal wäre, zu glauben, dass es im Bereich unserer Möglichkeiten liegt, Jesus auf seinem Weg nach unten zu folgen. Der Weg nach unten ist Gottes Weg, nicht unser Weg. Es ist Gottes Weg. Wir können den Weg nicht selbst gehen, durch den wir fröhlich sein können, während wir Schmerzen haben, der uns reich sein lässt, während wir arm sind. Das liegt gar nicht im Bereich unserer Möglichkeiten. Egal, wie sehr wir uns anstrengen würden. Kleines Beispiel. Jesus fordert seine Jünger zum Beispiel auf in Lukas 6, sagte zu ihnen, freut euch, tanzt, springt vor Freude, wenn ihr um meinetwillen gehasst und ausgestoßen werdet, wenn ihr um meinetwillen beschimpft werdet und man euren Namen in den Schmutz zieht. Freut euch, tanzt und springt vor Freude, wenn euch das passiert, wenn ihr verfolgt werdet, wenn ihr leidet. Das kriegen wir nicht hin. Das kannst du versuchen, aber so, ich sag dir, dass du es nicht hinkriegst. Es ist vielmehr unser Wunsch, dass diese Gemeinde hier im Stadtteil Saan gut angesehen ist. Dass die Leute in Saan sagen, ey, dass es diese Gemeinde gibt, das ist richtig ein Segen für unseren Stadtteil. Wir kommen gerne zu eurem 10-jährigen Jubiläum, was ihr jetzt im Sommer feiert, weil wir feiern mit euch, dass es euch gibt. Ihr seid so gut für uns. Ihr bringt so viel Gutes hier rein in diesen Stadtteil. Das ist das, was wir erwarten. Das ist das, was wir wünschen, was wir hoffen, was die Leute über uns denken. Wir machen keine Luftsprünge, wenn die Leute unseren Namen in den Schmutz ziehen, sagen, die Credo-Gemeinde ist richtig scheiße. Habt ihr schon von der gehört? Voll die Sekte. Die sind so richtig manipulativ und ziehen die Leute in irgendeinen Sumpf rein. Wenn Leute das sagen, sagt Jesus, macht Freudensprünge. Machen wir nicht. Das ist nicht das, was wir können. Wir kriegen es nicht hin. Oder vielleicht ein bisschen einfacher, nimm nochmal mich als Beispiel. Ich bin so gestrickt, dass ich gerne Dinge tue, die bedeutungsvoll sind und die eindrucksvoll sind. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, entgegen meiner Natur, Persönlichkeit, wie auch immer, zu handeln und jetzt lauter Dinge zu tun, die völlig uninteressant sind, die mich als so einen völlig langweiligen Typen outen würden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann es versuchen, aber ich würde es nicht hinkriegen. Ich kann das besser, schöner, weiter, höher, glücklicher, beim besten Willen nicht abstreifen. Und das Gute ist, ich muss es auch nicht. Ich soll es gar nicht. Jesus auf dem Weg nach unten zu folgen, heißt nicht, jetzt einfach genau das Gegenteil von dem zu machen, was du bisher gemacht hast. Bisher bist du immer aufgelaufen und jetzt läufst du einfach runter. Das ist es nicht. Erstens können wir es nicht. Und zweitens geht es beim Christsein überhaupt nicht um so eine düstere Selbstverleugnung. Henry Nouwen sagt, wir widerstehen der Versuchung, bedeutungsvoll zu sein, nicht dadurch, dass wir bedeutungslose Dinge tun, sondern indem wir uns an Gott halten, der die Quelle aller Bedeutung ist. Jesus nachzufolgen heißt, ein Leben mit dem Heiligen Geist zu führen. Nicht alle Dinge zu tun, die Jesus getan hat, sondern so wie Jesus mit dem Geist gelebt hat, leben auch wir mit dem Geist. Es ist keine Frage von, gehen wir bergauf oder bergab? Wofür kämpfen wir? Für welchen Weg? Versuchen wir mal runterzugehen und dafür zu kämpfen oder raufzugehen und dafür zu kämpfen? Es ist ein völlig neuer Weg, auf den Jesus uns da ruft. Nicht die Frage von bergauf oder bergab. Ein ganz neues Leben. Es ist ein Leben mit dem Geist Christi, aus dem Geist Christi, in dem Geist Christi. Schwer zu beschreiben. Und dieses neue Leben, das können wir nicht erkämpfen oder verdienen oder erobern, wie wir es gewohnt sind auf unserem Weg nach oben. Wir können es uns nur schenken lassen. Durch unser Vertrauen auf Jesus schenkt Gott uns seinen Geist. Und an Jesus zu glauben, heißt, diesen Weg, den wir gewohnt sind, loszulassen. Und Gott in seiner unendlichen Liebe, der liebt es einfach, uns seinen Geist zu schenken. Der Geist Christi ist Gott in uns. Gott geht den Weg nach unten in uns, nicht wir. Es ist der Geist Christi, nicht wir selbst, der uns ein neues Leben bewirkt. Der uns voll Freude sein lässt, wenn wir Schmerzen haben. Der uns reich sein lässt, während wir arm sind. Der uns stark sein lässt, während wir schwach sind. Und die Bibel spricht dabei immer wieder von einem Geheimnis. Von dem Geheimnis Gottes, das der Welt verborgen ist. Das die Weisen und Klugen dieser Welt nicht erkannt haben, weil man es geistlich erkennen muss. Aber die Menschen, die den Geist Christi haben, denen ist es offenbart. Und ja, es ist ein Geheimnis. Das Wirken des Geistes ist einem Menschen wie mir und dir, wo wir in einem wissenschaftlichen Zeitalter leben, das erscheint uns rätselhaft, das ist schwer zu greifen, schwer zu fassen. Aber ich glaube, wäre es anders, wäre es auch nicht Gott. Bei der Nachfolge Christi geht es nicht darum, uns neues Wissen anzueignen, mehr zu beten, neue Fertigkeiten zu beherrschen, irgendwie eine geistliche, christliche Übungen zu machen. Henry Nouwen sagt, um die Nachfolge Christi auszuüben, ist es nicht notwendig, etwas zu beherrschen. Man muss gar nichts können dafür. Sondern vielmehr, sich vom Geist beherrschen zu lassen. Die wahre christliche Übung besteht darin, einen offenen Raum zu schaffen, in dem der Geist Christi uns umgestalten kann. Und genau hierzu möchte ich uns heute Morgen einladen. Wenn du bisher nicht mit Gottes Geist lebst, dann fällt es dir wahrscheinlich schwer, das, was ich gerade versucht habe, so ein bisschen kryptisch zu erklären, nachzuvollziehen. Kommt dir rätselhaft vor, weiß die Bibel aber auch. Es ist schwer zu fassen, schwer zu beschreiben. Paulus selbst hat da irgendwie auch Schwierigkeiten und redet von einem Geheimnis. Aber wir müssen es gar nicht bis ins Letzte verstanden haben, das ist das Gute, bevor wir es selbst erleben können. Wer von euch kann mir ein genau technisch erklären, wie ein Telefon funktioniert? Ich kann es nicht, aber ich kann trotzdem telefonieren. Wir müssen Telefon, wie es funktioniert, nicht verstehen, aber wir können es trotzdem benutzen. Und Jesus sagt in Lukas 11, dass der Vater im Himmel liebend gerne denen den Heiligen Geist gibt, die ihn darum bitten. Einfach darum bitten. Wie telefonieren, so einfach ist es. Gott hält dieses Geschenk für dich bereit. Heute Morgen. Und wenn du das möchtest, wenn du dich vom Geist Christi umgestalten lassen möchtest, dann kannst du Gott jetzt darum bitten. Ich werde ein Gebet sprechen und du kannst, wenn du das möchtest, dieses Gebet nachsprechen. Dieses Gebet kannst du beten, wenn du ganz am Anfang stehst, wenn du Jesus gerade erst kennengelernt hast. Aber du kannst dieses Gebet auch mitbeten, wenn du schon lange Christ bist und wenn du dir wünschst, dass der Heilige Geist dich ganz neu umgestaltet, dass du ihm Raum geben möchtest, dich von ihm beherrschen zu lassen, nicht ihn zu beherrschen. Nach jedem Satz des Gebets werde ich eine Pause machen und du kannst es laut oder leise nachbeten, wenn du möchtest. Schließ gerne mit mir die Augen. Lass uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mir gerne deinen Geist geben willst. Ich möchte nicht allein kämpfen müssen auf meinem Weg nach oben. Ich will loslassen und dir vertrauen, Jesus. Bitte schenke mir deinen Heiligen Geist. Ich möchte deinem Geist Raum geben, mein Leben auf den Kopf zu stellen. Heiliger Geist, bitte bewirke du in mir, dass ich stark bin, während ich schwach bin. Dass ich frei bin, während ich gefangen bin. Dass ich reich bin, während ich arm bin. Und dass ich voll Freude bin, während ich Schmerzen habe. Heiliger Geist, erfülle mich. Amen.